Radio 1. Der Weber mit Max Spalek.
Moin, moin. Sie hören Radio 1. Um 8:08. Ja Mensch, ne? Normalerweise die Weber mit Katja Weber, heute mal mit mir. Deswegen der Weber. Falls Sie diese Sendung noch nie gehört haben, ich möchte es mal ganz kurz erklären, was wir hier normalerweise so machen. Sie schlagen uns ein Thema vor, wir gucken uns dieses Thema an und sagen, ja, das ist wahrscheinlich ein Thema, das wirklich viele Menschen interessiert. Deswegen wollen wir darüber berichten und mit Ihnen darüber diskutieren. Und am heutigen Tag, was soll ich sagen, ganz genau so ein Spitzenthema ist vorgeschlagen worden. Und zwar, es geht in den nächsten 3 Stunden bis 13 Uhr um Kryptowährung. Ja, jetzt nicht gleich Angst haben, weil ich weiß, auch jeder hat da seine eigene Meinung dazu. Ich persönlich finde es sehr, sehr, sehr reizvoll, aber ich habe mich jetzt ehrlicherweise bis zur Vorbereitung dieser Sendung noch nie so richtig eingehend mit dem Thema beschäftigt. Ich hatte Schiss oder sagen wir mal besser Respekt. Für die eine Seite sind Kryptowährungen sowas wie der Finanzheilbringer. Die andere Seite, die denkt ganz, ganz laut seit einiger Zeit über Regulierung und mögliche Verbote nach. Ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen, weil das fand ich unfassbar, wie es überhaupt losging. Vielleicht wissen das einige von Ihnen, vielleicht noch nicht. Also, 2008 war ja diese Lehman Brothers Finanzkrise, ne? Und kurz nach dieser Finanzkrise veröffentlichte jemand mit dem Namen Satoshi Nakamoto den sogenannten Bitcoin Code, also ein System, das unabhängig von Vertrauen funktionieren soll. Und er schrieb dazu im Netz: Das Hauptproblem bei all den gewöhnlichen Währungen ist ja das Vertrauen, das benötigt wird, damit es funktioniert. Ich habe ein neues Open Source Peer-to-Peer E-Cash-System entwickelt. Es nennt sich Bitcoin. Es ist komplett dezentral, ohne zentralen Server oder Drittparteien. Alles basiert auf Kryptographie anstatt auf Vertrauen. Probiert es doch mal aus. Ja, es haben viele Leute ausprobiert. Lustigerweise oder vielmehr komischerweise hat dieser Satoshi Nakamoto sich dann irgendwann gänzlich verabschiedet. Keiner weiß, wer diese Person war, ob es ein Mann oder Frau war oder vielleicht eine Gruppe. Okay. Dann war plötzlich Bitcoin da, ne? Und am Anfang, nur mal so als Vergleich, bei Einführung des Bitcoins 2011 kostete ein Bitcoin 1 Euro, nicht mehr. Ende 2021, also Ende letzten Jahres, lag der Preis bei über 56.000 Euro pro Bitcoin. Also hätten Sie jetzt vor 11 Jahren 100 Euro oder in Bitcoin investiert, hätten Sie Ende letzten Jahres 5,6 Millionen Euro in Ihrem Wallet gehabt. Was ziemlich krass ist. Allerdings ist es auch krass, wie schnell das wieder fallen kann. So zum Beispiel, ich habe gerade geguckt, am gestrigen Nachmittag waren es nicht mehr 56.000 Euro pro Bitcoin, sondern nur noch 19.000, ist immer noch eine Steigerung, aber halt nicht mehr so krass. Wir haben in dieser Woche mit dem Krypto-Experten Hendrik Burs von Finanztipp gesprochen und der hat uns schon mal so ein bisschen Tipps gegeben zum Einstieg. Falls Sie jetzt sagen, Mensch, Kryptowährung wäre doch vielleicht auch etwas für mich.
Der Einstieg ist bei manchen dieser Apps und Plattformen mit einem Spielgelddepot möglich. Das wäre vielleicht ein Tipp. Also ein bisschen wie beim Brettspielabend, wo man Börsenspiel oder Monopoly spielt oder so, wenn Sie mal ein Gefühl kriegen wollen, diese enormen Schwankungen, die es da gibt.
Spielgeld, also das Geld muss entbehrbar sein. Und er hat natürlich auch bestätigt, dass eine Kryptowährung bei weitem nicht so stabil ist wie eine normale Währung, wie der Dollar zum Beispiel.
Ich empfehle da jedem, nicht nur auf die technische Seite von den Kryptowährungen zu gucken, sondern, ja, das ist jetzt ein großes Wort, auch auf die ökonomische, also auf die volkswirtschaftliche. Damit meine ich, dass eigentlich jede Anlage immer nur den Wert hat, den wir Menschen ihr geben. Und der Wert bei Bitcoin und bei Kryptowährungen ist zumindest Stand jetzt kaum seriös für die Zukunft vorherzusagen.
Ja, das klingt so ein bisschen schattig, aber es gibt auch echte Vorteile.
Auf jeden Fall, dass es super spannende Konzepte dabei gibt, technisch gesehen. Bitcoin hat ja ein System geschaffen, das alle Transaktionen sozusagen intern prüft und dokumentiert, und technische Fehler sind da sozusagen weitgehend ausgeschlossen. Also wenn Sie echte Bitcoin kaufen und auf Ihre Geldbörse laden, dann darf man kein anderer daran hindern. Das kann für bestimmte Zwecke sehr, sehr praktisch sein.
Ja, praktisch, aber man sollte jetzt bitte nicht sein ganzes Geld ausschließlich in Kryptowährung anlegen.
Also wenn sich der reale Gegenwert in wenigen Monaten halbieren kann, was wir jetzt bei Bitcoin gesehen haben, dann ist das einfach nichts für größere Teile Ihres Geldes. Das wäre ungefähr so, wie wenn Sie ja, ihr ganzes Geld in eine einzige Firma reinstecken, das würde ich auch nicht empfehlen. Sie haben keine Absicherung gegen Wertverlust und die Klimabilanz von Bitcoin ist auch umstritten und sehr schlecht.
Ja. Also mal so, ne? Bitcoin funktioniert also peer-to-peer. Das heißt, von einem Punkt, meinetwegen vom Laptop in Potsdam, kann man zum anderen Punkt im Rechner in den USA Geld überweisen, ohne dass man dabei aufgehalten werden kann. Also ohne Staat, ohne Bank. Es gibt keine Kontrolle. Das finden manche toll. Unser Experte sah das ein bisschen anders.
Er wird ja nicht von Staaten kontrolliert, ist frei. Also die Zentralbank kann jetzt keine Bitcoins herstellen und es gibt eine endliche Menge. Ich finde aber, genau das kann auch ein riesiger Nachteil sein. Also zumindest, wenn wir mal alle damit bezahlen sollen. Denn dann gibt es auch niemanden, der eine Währungskrise zum Beispiel bekämpfen könnte.
Also, darum geht's heute hier bei Der Weber. Es geht um Kryptowährung. Was halten Sie davon? Ich will mit Ihnen diskutieren. Wenn Sie eine Meinung haben, wenn Sie es toll finden, wenn Sie es doof finden, rufen Sie an 0331 70 99 111. Und jetzt hier der Song, wie ich finde, den man spielen muss, wenn es um Geld geht. Hier sind aber...
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ja, heute hier bei Weber ein Thema, und ich weiß auch, das ist wirklich schwer zu packen, es ist schwer zu definieren, es ist schwer ein Ziel für diese dreistündige Sendung zu setzen. Wir wollen, glaube ich, einfach informieren über Kryptowährungen. Ist es das Geld der Zukunft? Gibt es mehr Chancen? Gibt es mehr Risiken von diesen ganzen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder was auch immer? Sie können mich jederzeit anrufen, auch wenn Sie keine Ahnung haben. 0331 70 99 111. Wir wollen so ein bisschen es niederschwelliger machen, dieses Thema, weil es könnte nämlich wirklich jetzt gerade in Zeiten von der Inflation sehr, sehr, sehr spannend werden. Vielleicht sogar auch für Sie und vielleicht sogar auch für ganze Staaten. Ich spreche jetzt mit Jay. Hallo Jay.
Hi, Max. Jill.
Ach, Jill, na kein Problem, da mache ich einen Jill draus, du. Da bin ich sehr flexibel.
Hi.
Sag mal, also ich habe gerade gesagt, dass solche Kryptowährungen natürlich spannend sein können, gerade in Zeiten, in denen wir jetzt leben, weil man muss vielleicht den Menschen, die sich zum allerersten Mal mit diesem Thema beschäftigen, zum Beispiel wir gucken auf Bitcoins, es gibt, das ist irgendwann im Algorithmus festgelegt, ganz genau 21 Millionen Bitcoins, da sind ungefähr schon 19 Millionen von geschürft oder entdeckt worden. Wenn diese 21 Millionen erreicht sind, dann war es das, dann kommt kein Geld mehr nach. Also anders jetzt als bei der Europäischen Zentralbank, wo da vielleicht nochmal so ein bisschen Geld nachgeschossen wird. Bist du denn im Kryptowährungsbusiness drin?
Im Geschäft nicht, aber ich habe investiert, ja, genau.
Okay, wie machen wir das jetzt, ohne dass du zu viel verrätst? Wann hast du investiert?
Also angefangen hat das alles mehr oder weniger mit einer Spaßwährung, und zwar dem Dogecoin.
Mhm.
Das ist eine Meme-Coin, der eigentlich aus Spaß und der sich sozusagen über Kryptowährungen lustig machen sollte und von zwei Leuten mal erfunden wurde. Ich fand das, und so bin ich da reingekommen.
Okay.
Bin dann aber relativ schnell davon abgekommen, einfach weil das für mich das ist eine hochspekulative Geschichte, was
okay.
Bitcoin grundsätzlich natürlich auch ist.
Und was hast du dann gemacht? Was hast du denn in deinem Portfolio?
Also ich habe, mein Hauptanteil ist immer noch Bitcoin, und sagen wir mal, jeder, der darüber nachdenkt, sollte auf jeden Fall, also ist das auch der sicherste Einstieg. Dann habe ich auch Ethereum, ist der zweitgrößte Anteil meines Portfolios, und Solana und ein paar andere Altcoins.
Okay, Jill, wie lange hast du diese Sachen schon?
Circa seit anderthalb Jahren.
Okay, dann hast du ja schon einige Sachen und vor allen Dingen Kursschwankungen mitgemacht. Also Ende des letzten Jahres ist es richtig hochgegangen. Ne? Da hast du dich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr reich gefühlt. Mittlerweile ist also gerade beim Bitcoin, ich habe es gesagt, gestern war er, glaube ich, bei 19.000 Euro, ist ordentlich gefallen. Wie gehst du mit diesen Kursschwankungen um?
Also für mich ist das von Anfang an klar gewesen. Und ich glaube, das ist als sagen wir mal, Tipp für jeden, der sich damit auseinandersetzen sollte, ist es ganz, ganz wichtig, zwei Dinge zu wissen. Niemals Geld investieren, was du in absehbarer Zeit wieder brauchst oder nicht auch verlieren kannst. Und unbedingt setz dir einen für dein, sagen wir mal, seelisches Wohl, sollte man sich einen Investitionshorizont setzen.
Ja.
Das heißt also, für mich, als ich angefangen habe zu investieren, ernsthafter, habe ich gesagt, vor 2030, also jetzt in 8 Jahren, fasse ich dieses Geld nicht mehr an. Und dann wird das natürlich grundsätzlich auch ein bisschen entspannter, wenn sich, sagen wir mal, deine Investition vielleicht mal halbiert.
Ja, okay.
Weil, also für mich ist es eine Konstante, die ich bis 2030 weitergehend investiere. Und für mich ist, ich freue mich auch über fallende Kurse. Warum? Weil ich mehr für mein Geld bekomme. Und on top ist das also für mich jetzt einfach der Punkt, wo ich sagen kann, ich kann jetzt, also als ich eingestiegen bin, war der Bitcoin bei irgendwo 45.000.
Ja.
Und ich kann, für mich sehe ich es, ich kann jetzt billiger kaufen, als es vielleicht jemals wieder so sein wird.
Okay, so kann man es natürlich auch sehen. Jill, dann vielen Dank erstmal für die erste Einschätzung und einen kurzen Blick in dein Wallet. Vielen Dank. Wünsche dir ein schönes Wochenende und erstmal einen tollen Freitag, ja?
Jo, auch.
Bis dann, tschüss. Und Sie können selbstverständlich jederzeit anrufen, 0331 70 99 111. Es geht heute hier bei der Weber um Kryptowährungen. Sind Sie das Geld der Zukunft? Haben Sie vielleicht Angst davor? Finden Sie es ganz, ganz spannend? Dann rufen Sie an, 0331 70 99 111.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Bei der Weber, heute zum Thema Kryptowährung, Geld der Zukunft, Fragezeichen, man weiß es nicht, ne? Es gibt ja diesen schönen Spruch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, aber man könnte dann natürlich auch sagen, wer wagt, verliert vielleicht auch alles. Und damit kommen wir zu einem Land, nämlich zu El Salvador. In diesem zentralamerikanischen Land spielte sich nämlich im letzten Jahr Erstaunliches ab. Als allererstes Land überhaupt hat El Salvador den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen. Das bedeutet, also Einkäufe, Steuern und sowas können mit dieser Digitalwährung dort bezahlt werden. Die Regierung hat dann auch so ein paar Köder ausgelegt, lockte mit so einem Startguthaben. Könnte man sagen, klingt erstmal super, klingt zukunftsweisend. Dann hat dieser etwas, ich möchte mal sagen, exzentrisch wirkende Präsident Nayib Bukele am Anfang auch gesagt, er hätte gleich mal 1200 Bitcoins gekauft, mit Staatsgeldern selbstverständlich, im Wert von 70 Millionen. Gut, da könnte man jetzt auch noch sagen, Pioniergeist. Andere allerdings haben gesagt, das ist unverantwortlich. Denn in den letzten Monaten hat der Bitcoin ein Drittel seines Wertes eingebüßt. Und das in einem Land, da gibt es Gang-Gewalt, es gibt immer wieder Hunger. Also ein riesiges Risiko. Unsere Mittelamerika-Korrespondentin Anne Demmer, die hat sich zu diesem Thema informiert. Und deswegen die Frage, wie muss man sich das vorstellen? Da in El Salvador zahlt da jetzt die ganze Bevölkerung überall mit Bitcoin?
Nein, davon kann keine Rede sein. In der Hauptstadt San Salvador wurden zur Einführung des Bitcoin die Wechselautomaten aufgestellt und wer sich die Bezahl-App Chivo dafür runtergeladen hat, der bekam Bitcoin im Wert von $30. Das haben sicherlich viele gemacht, aber am Ende bezahlt hier kaum jemand mit Bitcoin. Ich habe El Sonte, das ist der Ort am Strand, der ja quasi das Pionierprojekt ist, besucht. Hier kann man ja schon seit einigen Jahren mit Bitcoin bezahlen, aber in der Realität ist es auch hier so, dass die Einheimischen nicht davon Gebrauch machen. Ich habe mich dort umgehört und selbst die Ausländer, die dort waren, sagten, dass sie zwar in Bitcoin investieren, aber bezahlen würden sie in El Salvador damit nicht. Es ist sicher nur ein Ausschnitt, den ich gesehen habe, aber von der Tendenz her würde ich sagen, dass wenn überhaupt die Touristen damit bezahlen, das wurde auch immer wieder betont. El Salvador ist ja hoch verschuldet und gehört zu den ärmsten Ländern Mittelamerikas. Misswirtschaft und Korruption sorgen dafür, dass fast die Hälfte der Bewohner an der Armutsgrenze lebt und viele weder ein Smartphone noch Zugang zum Internet haben. Gerade dadurch, dass die Währung so volatil ist, und das sieht man derzeit ja sehr extrem, ist das für den Durchschnitts-Salvadorianer wenig attraktiv.
Zudem muss man sagen, ich habe es gerade schon erwähnt, dass dieser Bitcoin-Kurs sehr, sehr, sehr wechselhaft ist. Ne? Aktuell liegt er ungefähr so knapp unter $20,000, hat also ordentlich in den letzten Monaten an Wert verloren. Was bedeutet das jetzt für die Menschen in El Salvador? Und konkret, was bedeutet das für diesen Präsidenten, für Herrn Bukele? Wird er jetzt weiterhin munter gekauft oder gerät der Mann vielleicht sogar dadurch politisch unter Druck?
Ich zitiere einfach mal einen der letzten Posts auf Twitter von Nayib Bukele. Einige machen sich hier Sorgen wegen des Werts des Bitcoins auf dem Markt. Schaut euch nicht die Grafik an, genießt das Leben. Die Investitionen seien sicher, sagt er, und der Wert werde wieder steigen. Geduld müsse man haben. Das schreibt er auf Twitter. So bekommt man vielleicht eine Vorstellung von der Haltung des salvadorianischen Präsidenten, der ja mit öffentlichen Geldern spekuliert. Tatsächliche Angaben darüber, wie viele Bitcoins Bukele bislang gekauft hat, gibt es nicht. Aber die Höhe lässt sich auf Twitter nachverfolgen. Wie mein Kollege Wolf-Dieter Vogel für die Taz berechnet hat, handelt es sich um rund 104 Millionen US-Dollar, die aus der Staatskasse in die Kryptowährung investiert wurden. Und Bukele schlägt ja auch immer wieder zu, weil Bitcoin ja gerade zum Schnäppchenpreis zu bekommen sei, wie er immer betont. Entsprechend hoch sind natürlich die Verluste, aber die Bevölkerung scheint ihm das nicht übel zu nehmen. Laut Meinungsumfragen stützen ihn nach wie vor 80% der Bevölkerung. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass er den kriminellen Banden den Kampf angesagt und die Mordrate extrem gesenkt hat. 40.000 mutmaßliche Bandenmitglieder hat er in den letzten 3 Monaten verhaften lassen. Der Ausnahmezustand wurde gerade zum 3. Mal verlängert, was von Menschenrechtsorganisationen massiv kritisiert wird, weil Grundrechte extrem verletzt werden. Aber dieses Thema der Bandenkriminalität beherrscht die Schlagzeilen und überdeckt vielleicht auch das Thema Bitcoin.
Soweit also unsere Mittelamerika-Korrespondentin Anne Demmer. Und jetzt zu Ihnen. Können Sie sich vielleicht vorstellen, dass Bitcoin irgendwann in Deutschland vielleicht eine reguläre Währung wird? Was halten Sie überhaupt von solchen Digitalwährungen? Rufen Sie uns an 0331 70 99 111.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Beim Thema, sind Kryptowährungen das Geld der Zukunft? Ja, sind sie es? Haben Sie Angst davor? Interessiert Sie es überhaupt nicht? Wollen Sie da mitmachen bei diesem Hype, der ja mittlerweile auch schon über 10 Jahre alt ist? Angerufen unter 0331 70 99 111 hat der Peter. Hallo Peter.
Ja, guten Morgen.
Moin, moin. Haben Sie? Haben Sie oder haben Sie nicht?
Ich hab und tu noch immer.
Wie ging es denn bei Ihnen los?
Es ging los, also ich habe mein Leben lang schon in Aktien investiert, habe auch sowohl viel Geld gewonnen als auch sehr viel verloren. Irgendwann beim ersten Hype, aus meiner Sicht erster Hype, als der Kurs so auf 17.000, 18.000 gestiegen ist, da bin ich eingestiegen.
Wann war das ungefähr?
Das muss, ich weiß es jetzt nicht, ich möchte nicht beschwören, aber vor circa 5-6 Jahren gewesen sein.
Okay.
Und da habe ich rein spekulativ gekauft und dann auch rein spekulativ mit erheblichen Verlusten verkauft. Das heißt, ich habe dann, ich weiß nicht, für 7.000, 8.000 verkauft. Mhm. Und da ich in meinem Leben schon so viele Verluste gemacht habe, habe ich das dann einfach auch abgeschrieben. Das war ich auch bewusst als Spekulation eingegangen.
Okay.
Und dann vor circa 1,5 Jahren bin ich nochmal darauf aufmerksam gemacht worden, von jemandem, mit dem ich vernetzt war, der mir das Mining näher bringen wollte, also das Schürfen.
Das muss man vielleicht ganz kurz nochmal umschreiben. Also es gibt jetzt, wenn wir bei Bitcoin mal bleiben, 21 Millionen Coins. Ne? Bisher sind da ungefähr 19 Millionen geschürft worden. Das heißt, also sehr, sehr komplizierte Rechenaufgaben, wenn ich es richtig verstanden habe, unterbrechen Sie mich, wenn es falsch ist, müssen gelöst werden. Das tun sehr, 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 sehr viele Rechner. Und wenn dann irgendwie eins dieser Probleme gelöst worden ist, gibt es wieder einen Teil von Bitcoin. Und ne, also aber Mining, kann man das mittlerweile eigentlich als Privatperson machen, weil das sind doch so unfassbar große Rechenzentren, die da machen. Ich glaube, nur noch 5 gibt es auf der ganzen Welt.
Also erst ganz kurz, von wegen, ich sollte Sie unterbrechen, das ist eher ungern. Ich habe 2 Bücher darüber gelesen, habe es immer noch nicht verstanden.
Ja, eben, das ist furchtbar.
Einige sprechen auch von Rätseln. Also so wie ich es verstanden habe, gilt es lediglich, eine bestimmte Zahl, einer bestimmten, von diesem Logarithmus festgelegten Zahl möglichst nahe zu kommen. Mhm. Und dann gibt es da Schwierigkeitsgrade, die festgelegt werden, alles automatisch. Und alle 4 Jahre wird die Menge der produzierbaren Bitcoins pro Zeiteinheit reduziert, sodass eben erst im Jahr 2130, glaube ich, diese 21 Millionen voll sein werden.
Mhm. Aber dann ist Schicht im Schacht. Also dann ist
Schicht im Schacht, genau. Und das wird ja durchaus von denjenigen, die es positiv sehen, auch als was Gutes bewertet. Mhm. Zu Ihrer Frage, kann man das als Privatperson machen? Ja. Lohnt es sich? Nein. Weil wenn Sie es von Deutschland aus machen, ist der Stromverbrauch schlicht zu groß.
Okay.
Dafür gibt es dann aber... Ich kenne bislang nur ein einziges Unternehmen, das es macht, die also anbieten, für einen bestimmten Eurobetrag sich einzukaufen, um an dem Mining teilzuhaben. Das heißt, die kaufen wiederum ganz viele Computer ein, beziehungsweise schließen sich mit anderen zu Netzwerken zusammen, sodass egal, wo gerade am meisten geschürft wird, sie auf alle Fälle dabei sind und der Kunde dann eben auch. Und geben dem Kunden für den Betrag halt 20 Jahre das Recht zu schürfen. Das ist ja schon mal eine ganz gute Aussicht.
Absolut. Aber Peter, ganz kurz, ja? wir müssen hier, glaube ich, in diesen jetzt noch gut 2 Stunden immer, wir müssen mal so ganz klein wieder reingehen, wieder ein bisschen tiefer, nicht zu tief, weil wenn man sich da noch nie mit beschäftigt hat, wird es wirklich sehr, sehr schnell viel zu viel. Ja. Als letzte Frage für Sie, wo stehen Sie jetzt gerade? Vertrauen Sie darauf? Sehen Sie darin vielleicht wirklich das Geld der Zukunft?
Ehrliche Antwort, ich kann es nicht sagen. Ich meine, als ehemaliger Finanzberater sollte ich jetzt eine klare Aussage treffen können, kann ich nicht. Ich nehme es doch selbst wahr. Das heißt, die einen sagen, der reale Wert des Bitcoin ist exakt null, während andere sagen, wartet mal ab, in wenigen Jahren steht er bei 1 Milliarde. Mhm. Ich habe einen erheblichen Teil meines Geldes darin angelegt, aber nachdem er jetzt 2 Drittel verloren hat, von 60.000 auf 20.000 runter, bin ich ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz so entspannt. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, auch hier schön, ich kaufe günstig ein jeden Monat. Aber nee, ich wage da überhaupt keine Prognose.
Okay.
Wenn Sie mich fragen, wie steht die Apple-Aktie in einem Jahr, würde ich mich eher was trauen zu sagen, als bei dieser Frage.
Okay, Peter, dann vielen, vielen Dank für den Einblick in Ihre Finanzgebaren. Das ist ja auch nicht so einfach, dass man da einfach drüber redet. Danke Ihnen, ich wünsche ein schönes Wochenende.
Dankeschön, wünsche ich ebenso.
Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Und wir wollen, oder vielmehr ich will, bis 13 Uhr noch mit Ihnen darüber reden. Vielleicht haben Sie ja auch schon so ein bisschen was angelegt, vielleicht haben Sie Verluste gemacht, vielleicht Gewinne. Rufen Sie uns an, jederzeit, alles ist möglich. 0331 70 99 111.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Heute hier bei der Weber das Thema Kryptowährung und vor einer halben Stunde habe ich mit dem Peter geredet. Der hat hier angerufen und der hat gesagt, ja, dass er sich auch mit dem Unterthema Mining, also Schürfen, beschäftigt hat. Jetzt werden sich vielleicht viele fragen, was soll denn das mit dem Schürfen? Es gibt aber eine Parallele, also zwischen Gold und meinetwegen Bitcoin, ne? Und zwar, dass das nur endlich ist. Also das gibt's nicht, das kann man nicht nachdrucken. Groß, ein Algorithmus hat ganz am Anfang festgelegt, dass es eben maximal 21 Millionen Bitcoin-Einheiten geben kann. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiterdenken, auf die hohe Inflationsrate sich gerade anschaut, da ist ja eine unfassbare Menge Geld im Umlauf, würde ja so eine Währung mit einer maximalen Obergrenze dafür sorgen, dass Inflation eben nicht mehr möglich ist. Es kann eben kein Geld nachgedruckt werden. Ist das wirklich so? Ist das so? Ich weiß nicht. Was hält denn so ein Fachmann jetzt von diesem Thema Kryptowährung? Ich spreche mit Jürgen Geuter, der unter dem Künstlernamen Tante im Internet publiziert. Er ist Informatiker, freier Autor, Berater, also unter anderem auch als Gutachter für den Bundestag. In Sachen Kryptowährung war er schon unterwegs. Obwohl, er sagt ja eher, er ist kein Berater, sondern ein Entrater. Guten Tag, Herr Geuter.
Guten Tag.
Frau Legard sagt, dass Kryptowährungen nichts wert sind. Andere sehen da eine ganz, ganz große Chance, also für die Welt, für die Finanzwelt auf jeden Fall. Wo stehen Sie da?
Das passiert selten, aber ich bin da voll bei Frau Legard und natürlich auch vielen anderen Volkswirtschaftlern und Volkswirtschaftlerinnen und Ökonomen und Ökonominnen. Dieses Ding hat halt keinen inhärenten Wert wie andere ökonomische Aktivitäten, die wir haben, wo man in ein Unternehmen investiert oder wo ein Staat quasi zum Beispiel garantiert, dass ein bestimmtes Asset einen Wert hat. Da garantiert einem niemand irgendetwas. Das Das sehen wir auch am Kurs. Also das, der Kurs von Bitcoin ist ja fast noch der stabilste von diesen ganzen Kryptowährungen. Und trotzdem kann es halt sein, dass man morgens zur Arbeit fährt und 20.000 Euro in Bitcoin hat. Und wenn man abends wieder nach Hause kommt, sind es noch 8.000.
Aber es war ja wirklich so, am Anfang hat ein Bitcoin 1 Euro gekostet, dann letztes Jahr 59.000, so ein Bitcoin. Was ist denn das? Was haben wir denn das zu tun? Ist es ein Schneeballsystem?
Ja, es ist ganz, ganz offensichtlich ein Schneeballsystem, weil es ja keine echten Werte dahinter gibt. Also dass die Leute, die zu Beginn reingekauft haben und für billig Bitcoins gekauft haben, treiben jetzt gerne natürlich den Preis hoch. Und man muss halt immer sehen, die Leute, die Geld mit Bitcoins verdienen das an dem Geld der Leute, die später, als sie Bitcoin für mehr Geld gekauft haben. Das heißt, ich kaufe zu Beginn eine Bitcoin für 1 Euro, warte ein bisschen und über viel mediale Präsenz und viel Gerede ist jetzt diese eigentliche wertlose Asset angeblich 2.000 Euro wert. Dann verkaufe ich das für 2.000 Euro. Ich habe 2.000 Euro und die Person, die es mir abgekauft hat, hat erstmal ein wertloses Ding, für das die Person 2.000 Euro gefunden hat. Und jetzt versuchen muss, jemanden noch naiveres als ich selber zu finden, um das Ding wieder loszuschlagen. Das nennt man in der Ökonomie auch gerne die Greater Fool's Theory of Value. Das heißt, der Wert ist immer nur so lange da, solange ich jemanden finde, der naiver ist als ich und dem ich erklären kann, dass das hier jetzt magisch viel, viel mehr Geld wert ist, als es offensichtlich wert ist.
Jetzt gibt's aber auch Befürworter, die sagen, gerade weil Kryptowährungen in den meisten Fällen ja dezentral sind und eine gewisse Anonymität versprechen, ist das doch eine prima Geschichte. Sie haben irgendwann mal gesagt, Sie erkennen daran einen Angriff auf die Demokratie. Wieso denn das?
Nicht unbedingt Angriff auf die Demokratie, aber vor allem ein Angriff auf das Internet und auf das auf viele andere Werte, die uns wichtig sind. Man muss dabei auch immer dazu denken, dass dieses Narrativ von der angeblichen Dezentralität und niemand kontrolliert das System natürlich auch nicht stimmt. Also was in diesem Bitcoin-Netzwerk passiert, welche Transaktionen durchgehen und welche Transaktionen vielleicht auch nicht durchgehen, wird halt vor allem von zurzeit 5 bis 6 Mining-Pools, also großen Firmen, die halt dieses Mining betreiben, entschieden. Mhm. Im Prinzip können die sich auch gemeinsam hinsetzen und Leute einfach ausschließen aus dem System. Also diese ganze viel zitierte Dezentralität ist nicht da. Wir haben einfach ein kleines Kartell aus Firmen, die halt diese Währung kontrollieren. Und von daher ist halt auch dieses ganze Gerede davon, dass da jetzt neue demokratische Möglichkeiten entstehen, nicht wirklich haltbar. Man ersetzt halt demokratisch legitimierte und kontrollierte Institutionen, wie halt eben Behörden und Aufsichtsbehörden und sowas, durch eine Handvoll Firmen irgendwo auf der Welt, die sehr offensichtlich an vielen Stellen auch nicht wirtschaftlich sauber arbeiten.
Gut, aber mit Geld habe ich gelernt, da geht's ja immer um Vertrauen, ne? Weil wenn wir nicht in dieses Stückchen Papier oder den Taler vertrauen würden, dann würde dieses ganze System nicht funktionieren. Bei Kryptowährungen, jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal bei Bitcoin, ist es ja so, dass jeder Vorgang, der getätigt wird, halt für alle einsehbar ist. Das ist doch aber auch eine Art von Vertrauen.
Das kann eine Form von Vertrauen erzeugen, klar. Das Problem ist, dass an vielen Stellen das Vertrauen, was wir in das existierende Finanzsystem haben, ja auch darauf basiert, dass die Aktivitäten von Personen nachvollziehbar sind. Nicht im Sinne von, irgendjemand hat irgendwem das Geld bezahlt, sondern man kann unter Umständen auch sagen, diese Person hat ihre Rechnung bezahlt. Das ist für uns ja auch als Vertrauensanker ganz wichtig. Mhm. Dieses Bitcoin-System sagt, nee, alles muss anonym sein. Du siehst, dass da jemand eine Bitcoin transferiert hat, aber ob diese 2 Accounts derselben Person gehören oder nicht oder wer das ist, weiß niemand. Von daher ist es halt auch manchmal schwierig, den Aussagen, die da getroffen werden, wie, oh, wir sehen, hier ist so viel ökonomische Aktivität. Seht ihr diese ganzen Überweisungen, die da durchgehen? Ganz viele Leute benutzen das. Mhm. Wir können zwar sehen, dass da Transaktionen passieren, rein theoretisch könnten die alle von einer Person ausgelöst werden. Das macht halt das Vertrauen in dieses System schwierig. Die Datenlage, die da ist, taugt halt eigentlich nicht dazu, es als echtes ökonomisches System zu betrachten, weil wir halt keinen Anker haben, um das irgendwie an echten Personen oder Institutionen festzumachen.
Herr Geuter, an dieser Stelle erstmal jetzt vielen Dank, aber es gibt noch so ein paar Sachen, die auf meinem Zettel stehen, die würde ich gleich mit Ihnen besprechen, aber erstmal machen wir ein bisschen 3 Minuten Entspannungsmusik. Hier sind die Born Ruffians. Bis gleich. Sind Kryptowährungen das Geld der Zukunft? Für viele Bitcoin-Befürworter gilt ja diese erfolgreichste Kryptowährung aktuell wirklich als digitales Gold, quasi als heiliger Gral der Finanzwelt. Die anderen Menschen, die sich das genauer angeguckt haben, teilweise sprechen von einer Luftnummer, wie zum Beispiel der Autor und Kryptowährungsexperte Jürgen Geuter, der immer noch bei mir am Telefon ist. Herr Geuter, Sie sprachen in einem Vortrag auf der jetzigen Republika über diesen Fußabdruck von diesen Kryptos, also Strom, CO2 und so weiter. Und Sie sagten, dass dieses Ethereum, also aktuell Nummer 2 bei den Kryptos hinter Bitcoin, verbraucht so viel Strom wie ganz Finnland und hat einen CO2-Fußabdruck wie Norwegen. Warum ist das so?
Wir können da sogar, wenn wir ja über Bitcoin sprechen, Bitcoin verbraucht aktuell geschätzt ungefähr so viel Strom wie Argentinien. Und erzeugt pro Transaktion so ungefähr 2 iPhones an Elektroschrott. Nur damit man das mal als Zahlen hat. Das ist so, weil diese Bitcoin basiert auf einer Blockchain. Und Blockchains sind dafür da, dass ganz viele sich nicht kennende Rechner miteinander irgendwie bestimmen, wie jetzt der Datenbankzustand ist. Mhm. Weil die sich aber nicht kennen und nicht vertrauen, kann halt nicht einer einfach sagen, okay, der nächste Block sieht so aus. Da muss halt irgendwie ein System gefunden werden, wie entschieden wird, was in diesem nächsten Block steht, welche nächste Transaktion akzeptiert wird. Und dafür gibt es das sogenannte Proof-of-Work-Verfahren. Und was da halt diese ganzen Rechner im Prinzip machen, ist, sie raten Zahlen. Man kann sich das vorstellen.
Sie raten Zahlen?
Genau.
Okay.
Das hat ein bisschen was mit mathematischem Verfahren zu tun. Es ist eine Art Rätsel. Man muss halt ein Rätsel lösen. Dazu muss quasi eine Zahl raten, die das Rätsel löst.
Ganz kurz. Also was denn für Rätsel? Nur ungefähr. Was wird da?
Eine Hash-Funktion. Das ist ein mathematisches Verfahren, bei dem man halt den Inhalt des Blocks in eine definierte Länge von Zeichen umrechnet. Mhm. Man sagt halt, das Rätsel ist, erzeuge, also ein Hash, wenn man den auf Text anwendet, das sieht für den Menschen zufällig aus, ist es aber nicht. Also ein Text erzeugt immer denselben Hash. Das ist eine Prüfsumme. Und das Rätsel ist halt quasi zu sagen, erzeuge einen Hash, der zum Beispiel mit 5 Nullen anfängt. Aber weil das halt quasi zufällig ist, was rauskommt und ich es vorher nicht weiß, ändere ich halt quasi, ich füge immer einen Kommentar in den Block an mit 1, 2, 3 und versuche einen Hash zu erzeugen, der so aussieht. Und wer das als erstes schafft, der darf den nächsten Block schreiben und bekommt dafür eine Belohnung, und zwar Bitcoins.
Ah, okay. Und deswegen müssen so viele Rechner daran rumwerken.
Genau, das Rätsel, was die lösen, ist nicht schwierig, aber weil es halt sehr viele Zahlen gibt, unendlich viele, bis man eine gefunden hat, muss man einfach unendlich viel probieren. Das heißt, man hat halt Rechenzentrum voll mit Maschinen, die nur dafür geeignet sind, möglichst schnell diese Ratevorgänge zu machen.
Das heißt,
ist dieses Mining.
Also genau, also das heißt eigentlich unter ökologischen Gesichtspunkten und natürlich auch Energiegesichtspunkten kann man sich diese Kryptowährung in Ihren Augen gar nicht leisten.
Nein, es ist obszön, dass Herr Habeck in den Nachrichten sagt, achte drauf, jede Kilowattstunde ist gerade wichtig und nebenher läuft da halt ein Casino, was den Regenwald anzündet. Das ist komplett absurd. Das ist auch nicht zu verteidigen durch nichts.
Eine andere Frage. Aber jetzt sind wir ja schon so da. Sie sagen ja, das geht eigentlich gar nicht. Es gibt aber manche Beobachter, die sagen, das ist sehr, sehr sicher. Ist es denn wirklich so sicher programmiert? Weil es gibt ja gerade unzählige Kryptowährungen. Wir sprechen ja ganz häufig von den ersten 1-2 oder 1-2-3. Gibt es denn sowas wenigstens wie eine Sicherheit, wenn man da jetzt doch trotz dieser ökologischen Bedenken meinetwegen investieren will? Oder ist auch das nicht ganz gewährleistet?
Na, was heißt Sicherheit? Also wenn wir jetzt Bitcoin nehmen, der Code ist jetzt schon, den haben sich schon ein paar Leute angeguckt. Natürlich gab es da auch immer mal Bugs drin, dass man alle möglichen Sachen tun konnte. Aber das ist jetzt schon Verhältnis. Bitcoin ist jetzt 12 Jahre alt. Also das ist schon halbwegs abgehangene Software. Da wird einen nicht mehr aufgrund von Bugs irgendwie treffen. Ob man jetzt auf anderem Wege betrogen wird, weil halt Leute einen dazu bringen, auf den falschen Link zu klicken und damit überweist man dann aus Versehen seine Bitcoins irgendwo hin und kriegt sie nicht wieder. Das kann natürlich passieren, aber jetzt aus so einer softwaretechnischen Sicht ist gerade Bitcoin, weil es halt verhältnismäßig simpel ist und weil es verhältnismäßig alt ist, glaube ich, sicher-ish. Für eine gewisse Zeit. Also diese Hash-Algorithmen, irgendwann werden die auch gebrochen und dann hat man ein großes Problem, aber das dauert noch ein paar Jahre.
Okay. Herr Geuter, wie wird sich denn abschließend Ihre Meinung dazu oder Ihre Vision dieser Krypto-Hype mit den ganzen Währungen entwickeln? Was glauben Sie, was da noch auf die Finanzwelt zukommt?
Wir haben in den letzten Monaten gesehen, wir haben bei Krypto immer so eine Hype-Phase, der Preis geht durch die Decke und dann versuchen halt die Leute, die früh investiert haben, das Ganze in Geld zu verwandeln und dann stürzt der Kurs ab und ein paar Monate später geht's wieder los. Wir sind jetzt gerade in so einer fallenden Phase, was ganz dankbar ist, weil da hört man auch mal KritikerInnen wie mir zu. Jetzt ist halt der Punkt, wo wir halt Regulierung einziehen müssen und an der Stelle sagen, okay, unreguliertes Glücksspiel mit dem Ersparten von Menschen ist vielleicht keine gute Idee. Wenn man das überhaupt zulassen möchte, dann muss man da, glaube ich, jetzt einführen, dass gewisse Sicherheiten garantiert sind. Wenn ich eine spekulative Aktie an den Aktienmarkt bringen möchte, dann muss ich das auch überprüfen lassen und muss die Risiken kommunizieren, all diese Dinge. Das heißt, wir müssen diese ganzen Token und Kryptowährungen halt wie Aktien behandeln. Und damit werden viele natürlich auch uninteressant, weil wenn die Personen, die diese Dinge anbieten, plötzlich transparent sein müssen und die Risiken transparent kommunizieren müssen, dann finden sie plötzlich halt auch niemanden mehr, der in diese halbseidenen DeFi-Projekte und wie auch immer sie alle heißen, investieren wird.
Ja, schau mal.
Ganz wichtiger zweiter Schritt, und das ist glücklicherweise, wird das in der EU auch schon diskutiert, China hat es schon vor ein paar Monaten gemacht, dieses Proof-of-Work-Mining muss man einfach verbieten. Das ist einfach etwas, wo man als Staat oder als staatähnliches Konstrukt wie die EU einschreiten muss und sagen muss, das ist unter dem Eindruck einer Klimakrise nicht verhandelbar. Das darf aber nicht passieren.
Herr Geuter, das war eine ganz, ganz klare Meinung. Ich bedanke mich für das Gespräch und schaue, was hier noch in den nächsten 1,5 Stunden bis 13 Uhr bei Radio 1 zu diesem Thema geredet wird. Vielen Dank, Ihnen schönen Tag. Bis dann.
Ja, tschüss. Danke schön. Tschüss.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Radio 1 bei der Weber. Kryptowährungen sind heute unsere große Überschrift. Und ich spreche jetzt mit Dr. Julian Hosp. Ich habe gerade schon erwähnt, er hat ein Buch über dieses Thema geschrieben, aber nicht nur das. Er hat auch einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal zu diesem Thema, aber nicht nur das. Er betreibt auch den größten deutschen Podcast zu diesem Thema. Also er ist wirklich Mr. Kryptowährung. Aber weiß gar nicht, ob er so gerne hört, aber trotzdem jetzt hier bei uns am Telefon. Guten Tag, Herr Hosp.
Einen schönen guten Tag.
Was fasziniert Sie denn so an Kryptowährungen?
Ich glaube, es hat mich damals 2014 eigentlich eher so die medizinische Seite von Blockchain interessiert, so diese Datenverarbeitung in einem dezentralen System. Mhm. Zu Kryptowährungen bin ich dann so 2015 gestoßen und das war dann einfach so als Ausweg ein bisschen aus diesem traditionellen Finanzsystem, als Möglichkeit. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt irgendwie glauben, dass das traditionelle System komplett schlecht ist und Kryptowährungen nur gut sind, sondern eher, dass es eine tolle zusätzliche Option ist. Und das hat mich so fasziniert.
Aber es ist ja wirklich nicht ganz leicht, ne? Also so Ökonomen wie Philipp Sander, der spricht zum Beispiel von circa 1000 Stunden, die man sich mit Kryptowährungen beschäftigen muss, um so einigermaßen es zu verstehen. Und der Autor und Wissenschaftler Jürgen Geuter, der vor einer halben Stunde hier im Programm war, der hat gesagt, ja, man muss sich sehr, sehr, sehr doll und sehr, sehr intensiv damit beschäftigen, um zu verstehen. Allein schon das ist ein Hinweis, dass man da besser die Finger weg von lassen sollte. Was macht diese Sache, also diese Kryptowährung, eigentlich so kompliziert? Weil einfach ist es ja wirklich nicht.
Also man muss es natürlich ein bisschen relativieren. Wenn man jetzt wirklich sagt, man will jetzt wirklich alles dahinter verstehen, also die Kryptografie dahinter, die Technik dahinter, die ganze Wirtschaft dahinter, dann stimme ich zu, dann dauert es sehr lange. Das war für mich auch so diese Reise 2014, 2015. Aber wenn man jetzt einfach nur hergehen und sagt, man will jetzt einfach nur in Kryptowährungen investieren, dann nimmt man vielleicht die größten zwei Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, man kauft die von einer soliden Börse und gibt da irgendwie 5% von seinem liquiden Kapital hinein, dann muss man halt nicht irgendwie die absoluten Details wissen. Die große Herausforderung passiert aber, wenn man jetzt sagt, man will jetzt nicht nur darin investieren, sondern man will die jetzt wirklich nutzen, man will mit denen arbeiten, dann kommt diese große Herausforderung, dass man komplette Selbstverantwortung über diese Kryptowährungen hat. Also man nennt es, dass man dann Self-Custody hat, also dass man die Verwahrung selber übernimmt. Und das ist nicht ganz so einfach. Plus, man hat halt wirklich die volle Verantwortung. Das heißt, da gibt es keinen Kundensupport, da gibt es niemanden, den man anrufen kann. Man ist komplett auf sich allein gestellt und da darf man keinen Fehler machen. Und das ist wahrscheinlich so diese Hürde. Und da muss man auch ehrlich sein, wahrscheinlich 90% der Leute gar nicht wirklich schaffen, sondern vielleicht nur 10%, weil es doch einfach recht aufwendig ist. Ja.
Und es ist auf der einen Seite hört man immer von den Befürwortern, klar, das ist super anonym, dezentral, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Leute, die da reingehen in dieses System, die wollen vor allen Dingen auch eine Geschichte machen, Gewinn machen. Haben wir es jetzt doch hier bei diesen Kryptowährungen gar nicht mit Währungen, sondern mit Spekulationsobjekten zu tun?
Also ich habe wie Sie haben es eh erwähnt, ein Buch geschrieben, das heißt Kryptowährung einfach erklärt, das ist im deutschsprachigen Raum Nummer 1 Kryptobuch und das habe ich damals schon, das ist 2016 rausgekommen und habe damals immer schon gesagt, dass für mich dieses Wort Währung echt ein Problem ist. Und ich habe das immer als Vermögenswert gesehen. Mhm. Und also Kryptovermögenswerte. Und ich würde wahrscheinlich, wenn man das in Prozent einteilt, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, 80% wird Spekulation sein und 20% wird ein wirklich Nutzen dahinter sein. Das bedeutet, und das merkt man ja auch zurzeit, jetzt zurzeit geht der Spekulationscharakter komplett raus aus den Kryptowährungen und es bleibt der Nutzen noch übrig. Und das merkt man ja, die Preise gehen um 70-80% runter und gehen jetzt unter Anführungszeichen auf ihren wahren Wert. Und der wahre Wert kommt halt aus dem Nutzen, aus diesem Zensurresistenten. Also man kann es nicht wegnehmen, man kann sich nicht davon abhalten, das abzusenden, loszusenden. Und das ist ja dann der wirkliche, tatsächliche Nutzen. Und den nutzen halt wenige Leute und viel mehr nutzen es als Spekulationsobjekt. Und das merkt man halt in so Zeiten, wo die Leute ein bisschen Risiko aus ihren Investmentstrategien rausnehmen.
Aber Herr Horst, wie reagieren Sie denn jetzt auf diesen Kursverfall, wie man es auch immer nennen will, jetzt meinetwegen des Bitcoins? Bleiben Sie da cool oder denken Sie sich dann schon, mal gucken, wo die Reise hingeht?
Also ich bin ja doch jetzt recht schon lange in dem Markt, also von dem her, das ist jetzt, glaube ich, mein vierter Crash von Bitcoin von 70%. Ja. Also dieses Ding, das war, also jetzt ist das Ende von Bitcoin, das Ende der Kryptowährungen. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Ich trifft das jetzt gar nicht. Ich bin aber auch jemand, der sehr aktiv rein und raus geht. Also ich habe das immer wieder erwähnt. Ich bin zum Beispiel 2017 aktiv aus Kryptowährungen rausgegangen. Da war auch ein ziemlicher Peak. Ich bin dann 2018 extrem aggressiv in Kryptowährungen rein. Ich bin auch während dem Covid-Crash ziemlich aktiv in Kryptowährungen rein. Mhm. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr, das habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal gezeigt, da habe ich, also in dem Video habe ich 10 Millionen US-Dollar live auf YouTube verkauft, habe aber dann gesagt, dass ich danach noch mehr verkaufen werde, weil ich will nicht alles zeigen. Mhm. Und ich bin zum Beispiel aktiv letztes Jahr aus Kryptowährungen raus. Und ich sage auch ganz klar, dass ich derzeit eher wieder reingehe, weil ich sage, ja, zurzeit ist wahrscheinlich ein bisschen ein zu starker Pessimismus. Mhm. Und letztes Jahr war meiner Ansicht nach ein bisschen ein irrationaler Optimismus.
Okay, ganz kurz, bitte kurze Beantwortung der Frage, wo geht die Reise hin? Kann man das überhaupt sagen oder muss man da einfach so wie Sie mitsurfen, sich besser informieren und dann reagieren?
Nee, ich würde das Ganze langfristig sehen, also langfristiger Time Horizon. Ich habe damals in meinem Buch 2016 geschrieben, dass ich auf lange Sicht, also da habe ich damals von über 10 Jahren gesprochen, also wir reden jetzt von 2025 länger, da habe ich von 500.000 US-Dollar gesprochen, was Bitcoin erreichen könnte. Und das sehe ich heute auch noch. Also man muss es auf Jahre sehen und darf jetzt nicht irgendwie hoffen, dass auf die nächste Woche oder das nächste Monat man jetzt irgendwie reich wird, sondern es muss wirklich auf Jahre gesehen werden. Mhm. Und auf Jahre bin ich extrem bullisch, bin ich extrem zuversichtlich und da ändert sich auch nichts in meiner Meinung.
Gut, das sagt Dr. Julian Hosp. Er ist Autor des Buches Kryptowährung, Bitcoin, Ethereum, Blockchain, ICOs und Co. Einfach erklärt. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und wünsche Ihnen ein tolles Wochenende. Tschüss.
Vielen Dank.
Unser Thema am heutigen, Mittag, ja, ist ja Mittag, ist hier bei der Weber, sind Kryptowährungen das Geld der Zukunft? Und eine Sache steht ja fest, ne? Also wir brauchen Geld. Ansonsten müssten wir alle Sachen, die wir benötigen, tauschen. Und zwar tauschen gegen Dinge, die wir dann, also wir müssten dann Sachen tauschen, die wir selber herstellen und die dann irgendwie von jemandem gebraucht werden. Und das ist wahnsinnig anstrengend, ne? Deswegen haben wir uns irgendwann auf Geld verständigen können. Geld hat sich allerdings im Laufe der Menschheit immer wieder verändert. Irgendwann waren es kleine Muscheln, dann kamen Goldtaler und so. Also kann man davon ausgehen, dass sich Geld auch weiterhin verändern wird und vielleicht wird die Bezahlung irgendwann ja mal komplett digital. Mal sehen. Wir wollten auch mal wissen, was jetzt auf den Social Media Kanälen Sie so hinterlassen haben, wie Ihre Meinung denn zu Kryptowährungen ist. Und meine Kollegin Wiebke Koenicke, die hat da jetzt hoffentlich, aber ich bin mir sehr sicher, eine kleine Übersicht. Hallo Wiebke.
Hallo Max.
Also sag mal, jetzt Radio 1 und Millionäre, das geht ja eigentlich Hand in Hand zusammen. Wie viel Bitcoin, Bitcoin-Millionäre haben sich denn schon geoutet?
Na, die wären ja schön doof, Max, ne? Die schreiben mir, die schreiben uns natürlich nur persönlich in Direct Messages. Aber ich habe eine Schätzfrage an dich, Max. Bei unserer Umfrage auf Instagram, die war: Nutzen Sie Kryptowährung? Was glaubst du, Max, wie viel Prozent unserer Hörerinnen nutzen Krypto, wie viel nicht?
Ich würde sagen, 4% nutzen.
Oh, nicht schlecht. 5%.
Ach, wirklich?
5% nutzen, ja, doch so viele. Also wirklich überwältigendes Ergebnis für Leute, die das nicht nutzen. Aber ich finde, das funktioniert so gut mit dir und Schätzfragen deswegen. Eine Frage an dich. Auf Facebook haben wir gefragt, was glauben Sie, können sich Kryptowährungen als Währung der Zukunft durchsetzen? Und meine Frage an dich, wie viele Frauen haben unter diesem Post mitkommentiert?
Zwei.
Null.
Null.
Ich glaube ja, es sind die Frauen, die alle Bitcoin-Millionärinnen sind und sich jetzt gut bedeckt halten. Aber ja gut, kommen wir zu Kevin Behrendt. Er sagt, wenn eine Währung komplex ist, ist sie ziemlich schlecht. Es ist ja geradezu essentiell, dass man sehr einfach handeln kann. Und er würde verstehen, was man da eigentlich in der Hand hat. Im Fall von Bargeld ist es also Metall und Papier oder sowas ähnliches. Jeder versteht von Nord nach Süd, Ost nach West, was ein Euro ist und was man dafür kriegt. Genauso sieht es auch noch digital mit Überweisungen aus, kann sich auch jeder vorstellen. Blockchain dagegen ist im wahrsten Sinne des Wortes kryptisch. Es ist nicht klar, wo hier der Vorteil liegen soll. Das Einzige, wodurch man sich einen Namen gemacht hat, war als Anlage. Eine äußerst volatile, vor allem nicht sehr attraktiv, findet er. Stefan Sandmann sagt, nein, niemals werden die Zukunft sein. Das ist wie mit den E-Autos. Zu hohe Risiken, wenig Verlässlichkeit. René Fuchs sagt, ja, glaubt er schon, aber sollten wir das wollen? Bei David Neumann ist es so, dass ganz klar sagt er, sein Portemonnaie sagt nein.
Also sonst würde er wahrscheinlich mitmachen. Sonst würde er sagen, ja, genau. Ich bin dabei, aber das Portemonnaie.
Und dann als letzter, danach haben wir noch Thomas Enter. Wenn wir uns damit ein Minecraft-Haus zum Wohnen kaufen können, ist's doch gut.
Wie sieht es bei dir persönlich aus, Wiebke?
Ich lebe ja schon in einem Minecraft-Haus, deswegen ist es keine Frage.
Alles klar, das war Wiebke Koenigke. Sie hat sich mal ein bisschen umgeschaut, was sie denn auf unseren Social-Media-Kanälen hinterlassen haben an Meinungen zum Thema Kryptowährung. Wiebke, dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Dir auch.
Radio 1, nur für Erwachsene.
12.38 Uhr, hier ist Radio 1 und zwar der Weber am heutigen Tag zum Thema Kryptowährung. Und ja, also wir haben ja zusammen schon ziemlich viel darüber gesprochen in den letzten 2,5 Stunden. Unter anderem haben Sie natürlich auch angerufen, weil ich wollte von Ihnen wissen, was denn Ihre Erfahrungen mit Kryptowährungen sind, wie stehen Sie dazu? Und unser Hörer, der Peter, der zum Beispiel vor 5, 6 Jahren mal in Kryptowährungen investiert, sein Motto war, einfach mal ausprobieren.
Und da habe ich rein spekulativ gekauft und dann auch rein spekulativ mit erheblichen Verlusten verkauft. Und da ich in meinem Leben schon so viele Verluste gemacht habe, habe ich das dann einfach auch abgeschrieben. Das war ich auch bewusst als Spekulation eingegangen.
Ja, das muss man sich aber auch erstmal leisten können. Und er hatte auch schon Erfahrungen mit diesem sogenannten Mining, also dem Schürfen von Bitcoin-Werten, was meistens, also eigentlich fast immer, also immer mit einer sehr hohen Rechnerkapazität einhergeht.
Zu Ihrer Frage, kann man das als Privatperson machen? Ja, lohnt es sich? Nein, weil wenn wir es von Deutschland aus machen, ist der Stromverbrauch schlicht zu groß.
Ja, Expertise dazu, also zu diesem Umweltaspekt, weil hoher Stromverbrauch ist natürlich nicht gut, kam unter anderem von Jürgen Geuter. Der ist im Internet unter seinem Künstlernamen Tante unterwegs. Er ist Informatiker, Berater, freier Autor, obwohl Berater hört er nicht so gerne. Endrater, sagt er, und hat deswegen auch unter anderem auf der diesjährigen Republika gesprochen und hat so ein bisschen darüber erzählt, über diesen CO2-Fußabdruck von Kryptowährungen. Also wie viel Strom einfach auch Bitcoin verbraucht. Schätzen Sie mal, vielleicht haben Sie es nicht gehört, ungefähr so viel Strom wie Argentinien. Das ist ja wirklich eine Hausnummer. Warum das so ist, das hat uns Herr Geuter auch erklärt.
Bitcoin basiert auf einer Blockchain. Und Blockchains sind dafür da, dass ganz viele sich nicht kennende Rechner miteinander irgendwie bestimmen, wie jetzt der Datenbankzustand ist. Weil die sich aber nicht kennen und nicht vertrauen, kann halt nicht einer einfach sagen, okay, der nächste Block sieht so aus. Da muss halt irgendwie ein System gefunden werden, wie entschieden wird, was in diesem nächsten Block steht, welche nächste Transaktion akzeptiert wird. Und dafür gibt es das sogenannte Proof-of-Work-Verfahren. Und was da halt diese ganzen Rechner im Prinzip machen, ist, sie raten Zahlen. Hat ein bisschen was mit mathematischem Verfahren zu tun. Es ist eine Art Rätsel. Man muss halt ein Rätsel lösen. Dazu muss quasi eine Zahl raten, die das Rätsel löst. Und wer das als erstes schafft, der darf den nächsten Block schreiben und bekommt dafür eine Belohnung, und zwar Bitcoins. Aber weil es halt sehr viele Zahlen gibt, unendlich viele, bis man eine gefunden hat, muss man einfach unendlich viel probieren. Das heißt, man hat halt Rechenzentrum voll mit Maschinen, die nur dafür geeignet sind, möglichst schnell diese Ratevorgänge zu machen.
Genau, dann kommt da zustande dieser riesige Fußabdruck, der sich mit wirklich gar nichts rechtfertigen lässt.
Es ist obszön, dass Herr Habeck in den Nachrichten sagt, achte drauf, jede Kilowattstunde ist gerade wichtig und nebenher läuft da halt ein Casino, was den Regenwald anzündet. Das ist komplett absurd. Das ist auch nicht zu verteidigen durch nichts.
Die Sicherheit von Kryptowährungen, das ist vielleicht so ein bisschen positiv. Vor allen Dingen in Systemen, diese althergebrachten Systeme wie Bitcoin, die sei allerdings gewährleistet.
Bitcoin ist jetzt 12 Jahre alt. Also das ist schon halbwegs abgehangene Software. Da wird einen nicht mehr aufgrund von Bugs irgendwie treffen. Mhm. Dass, ob man jetzt auf anderem Wege betrogen wird, weil halt Leute einen dazu bringen, auf den falschen Link zu klicken und damit überweist man dann aus Versehen seine Bitcoins irgendwo hin und kriegt sie nicht wieder. Das kann natürlich passieren. Aber okay. Jetzt aus einer softwaretechnischen Sicht ist gerade Bitcoin, weil es halt verhältnismäßig simpel ist und weil es verhältnismäßig alt ist, glaube ich, sicher ist.
Und deswegen kam Herr Geuter als quasi Kritiker von Kryptowährungen zu folgendem Fazit.
Wir haben in den letzten Monaten gesehen, wir haben bei Krypto immer so eine Hype-Phase, der Preis geht durch die Decke und dann versuchen halt die Leute, die früh investiert haben, das Ganze in Geld zu verwandeln und dann stürzt der Kurs ab und ein paar Monate später geht's wieder los. Jetzt ist halt der Punkt, wo wir halt Regulierung einziehen müssen und an der Stelle sagen, okay, unreguliertes Glücksspiel mit dem Ersparten von Menschen ist vielleicht keine gute Idee.
Ja, das sagen viele. Es gibt aber auch natürlich auch andere Meinungen, wie zum Beispiel Dr. Julian Hosp. Der ist einer, der sagt, oh nee, also er findet jetzt dieses traditionelle Bankensystem nicht per se schlecht, sieht aber unter anderem Kryptowährung schon als mögliche Zukunft im Finanzsystem. Der Begriff Währung allerdings, den findet er auch schwierig.
Ich habe das immer als Vermögenswert gesehen. Mhm. Und also Kryptovermögenswerte. Und ich würde wahrscheinlich, wenn man das in Prozent einteilt, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, 80% wird Spekulation sein und 20% wird ein wirklich Nutzen dahinter sein. Das bedeutet, und das merkt man ja auch zurzeit, jetzt zurzeit geht der Spekulationscharakter komplett raus aus den Kryptowährungen und es bleibt der Nutzen noch übrig. Und das merkt man ja, die Preise gehen um 70-80% runter und gehen jetzt unter Anführungszeichen auf ihren wahren Wert. Und der wahre Wert kommt halt aus dem Nutzen, aus diesen Zensurresistenten. Also man kann es nicht wegnehmen, man kann sich nicht davon abhalten, das abzusenden, loszusenden. Und den nutzen halt wenige Leute und viel mehr nutzen es als Spekulationsobjekt. Und das merkt man halt in so Zeiten, wo die Leute ein bisschen Risiko aus ihren Investmentstrategien rausnehmen.
Ja, und er hat aber auch gesagt, er ist sehr aktiv da, geht mal rein ins Geschäft, geht mal wieder raus. Und da habe ich ihn gefragt, wie er denn so die Dynamik von Kryptowährungen insgesamt und vielleicht sogar auch in der Zukunft einschätzt.
Man muss es auf Jahre sehen und darf jetzt nicht irgendwie hoffen, dass auf die nächste Woche oder das nächste Monat man jetzt irgendwie reich wird, sondern es muss wirklich auf Jahre gesehen werden. Mhm. Und auf Jahre bin ich extrem bullisch, bin ich extrem zuversichtlich und da ändert sich auch nichts an meiner Meinung.
Das kommt übrigens in meinen Wortschatz rein. Ich bin bullisch. Herr Hosp sagt, man braucht einfach ein bisschen Zeit und wenn man dann risikobereit ist, dann könnte es was werden mit den Kryptowährungen. Also wenn Sie wollen, machen Sie da mit, aber übertreiben Sie es bitte nicht, weil so richtig sicher, das haben wir in den letzten 3 Stunden gelernt, ist es nicht. Der Weber, der neigt sich dem Ende zu, vor allen Dingen für mich jetzt. Die Weber, und zwar Katja Weber, die ist nächste Woche da und ich kann Ihnen jetzt schon mal verraten, welches Thema denn nächsten Freitag auf Sie wartet. Überschrift ist, wir lieben unser Land freiwillig oder unfreiwillig. Was sollen wir für Deutschland tun? Es geht natürlich über den Dienst an der Gesellschaft, um Steinmeiers jüngsten Vorschlag für ein soziales Pflichtjahr, ein Pflichtdienst. Ne? Viele Sozialverbände oder Gewerkschaften lehnen diese Idee schon absolut ab und wir fragen, warum lehnen die das ab? Sollen wir vielleicht mal ins Ausland gucken, wie die das da machen? Was machen unsere europäischen Nachbarn bei den Themen Freiwilligkeit, Unfreiwilligkeit? Also wie gesagt, nächste Woche mit Katja Weber. Wenn Sie jetzt schon eine Meinung zu diesem Thema wir lieben unser Land freiwillig oder unfreiwillig haben, schreiben Sie uns doch einfach an folgende Adresse: dieweber@radio1.de.